jetzt in einem Hare Krishna Tempel. Und der erste Programmpunkt, wir haben gerade Hare Krishna Mantra gesungen, das ist eine sehr kraftvolle Klangschwingung. Und nun, der zweite Punkt ist immer ein kleiner Vortrag über die Philosophie, über das Wissen. Primär lesen wir dann aus der Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, wie sie ist, von Srila Prabhupada. Da werde ich einen Vers lesen, die ist in Sanskrit. Und dann die Übersetzung, ein bisschen aus der Erläuterung und dann ein paar Worte dazu sprechen. Heute sind wir nicht so viele, weil es läuft gerade eine Parallelveranstaltung, eine Konkurrenzveranstaltung von uns selber. Die Yoga Expo. Yoga Expo ist so eine Yoga-Messe und da sind gerade viele Devotees und Mitglieder unseres Tempels. Und deshalb sind wir nicht so viele heute. Aber kein Problem, das macht gar nichts. Wir sind genau, trotzdem genauso inspiriert, motiviert. So. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Letzte Woche hatte ich auch den Vortrag gegeben, da war ich nicht so gut vorbereitet, da bin ich gerade gekommen von Simhachalam, von einer Autoreise, aber heute hatte ich eine ganze halbe Stunde Zeit, mich vorzubereiten. Wow. Und ich habe sogar einen Zettel, wo ich meine Stichpunkte habe, ganz ungewöhnlich, und ich versuche mich hier dran zu halten, an mein eigenes Skript. Und davor lesen wir einen Vers aus der Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, das heilige Buch Indiens. 700 Verse lang, in dem Krishna, die höchste Person, absolute Person oder Gott, kann man sagen, zu seinem Freund und geweihten Arjuna spricht und höchstes transzendentales Wissen offenbart. Und ich werde einen Vers nun lesen, in Sanskrit zuerst und dann die Übersetzung. Der Vers lautet wie folgt. Avachananti mang mudha manushim tanum ashritam parang bhavam achananto mama bhuta maheshwaram. Übersetzung. Toren verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gestalt herabsteige. Sie wissen nicht, dass ich als der höchste Herr über alles Existierende von transzendentalem Wesen bin. So, das war die Übersetzung und nun die Erläuterung von Srila Prabhupada. Das ist Srila Prabhupada, der Übersetzer und der Bhagavad Gita und Gründer der Hare Krishna Bewegung. Und er hat jedem Sanskrit-Vers im Original auch einen 9.11 auch eine Erklärung, eine Erläuterung beigefügt. Und die Erläuterung zu diesem Vers, der sehr bekannt ist, ist recht lang und ich werde einfach nur den ersten Absatz lesen und dann noch ein paar andere Sachen dazu lesen. Erläuterung. Aus den Erklärungen der vorangegangenen Verse in diesem Kapitel wird klar, dass der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, kein gewöhnlicher Mensch ist, obwohl er in menschlicher Form erscheint. Die Persönlichkeit Gottes, die die Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der gesamten kosmischen Manifestation leitet, kann kein Mensch sein. Dennoch gibt es viele törichte Menschen, die glauben, Krishna sei nichts weiter als ein mächtiger Mensch. In Wahrheit ist er die ursprüngliche, höchste Persönlichkeit, wie es auch in der Brahma Samhita bestätigt wird. Ishvara Parama Krishna. Er ist der höchste Herr. Om Ajnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmaya Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangung Langayate Girim Yat Kripata Mahanvande Shri Guru Dinataranam Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svabrandikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
So, dieser Vers der Bhagavad Gita ist sehr wichtig, um das Wesen von Krishna zu erkennen. Denn in diesem Vers sagt er, dass er missverstanden werden kann. Gott oder Krishna kann missverstanden werden. Und auf welche Art und Weise? Im Besonderen, wenn er in dieser Welt erscheint, was er von Zeit zu Zeit tut, das nennt sich Avatar. Avatar, jemand herabsteigt. Wenn Gott in dieser Welt erscheint, das nennt sich Avatar. Das ist eigentlich, was das Wort bedeutet. Und wenn er das tut, wird er manchmal missverstanden. Und es heißt hier, er sagt,
Toren verspotten mich, wenn ich in der menschlichen Gesellschaft, in der menschlichen Gestalt erscheine. Sie wissen nicht, dass ich der höchste Herr bin, die absolute Wahrheit. Und Srila Prabhupada widmet diesem Vers eine lange Läuterung und erklärt auch sehr oft an anderen Stellen, dass Krishna oder das Verständnis, dass Krishna die höchste Person ist, nicht auf sogenannten Anthropomorphismus beruht. Anthropomorphismus, ein sehr interessantes Wort. Anthro, Anthropos, bekommt das Griechisch, bezieht sich auf Mensch. Und Morpho heißt, bezieht sich auf Form. Und das bezieht sich darauf, einen Menschen, also oder die Form eines Menschen zu vergöttlichen. Oder man sagt Vergottung. Ja? Man macht einen Menschen zu Gott. Das ist, was manche sogenannte Gelehrte sagen. Das sind verschiedene Kulte, die in Indien entstanden sind und verschiedene Wesen wurden zum Status eines Gottes erhoben. Das nennt sich Anthropomorphismus. Ja, wenn jemand von uns was Besonderes macht und er wird dann in der Gesellschaft sehr geehrt und auf den Thron gesetzt und dann später entstehen viele Geschichten um diese Person herum und in Jahrhunderten, Jahrtausenden kann es so weit kommen, dass man den zum Status eines Gottes erhebt. Das nennt sich Vergottung. Und manche sagen das eben über Krishna. Aber Krishna sagt schon vor 5000 Jahren hier, dass es genau nicht so ist. Er widerspricht schon diesem falschen Verständnis über ihn selbst. Vor 5000 Jahren in der Bhagavad Gita und sagt, es ist nicht so, dass ich ein Mensch bin, ein menschliches Wesen bin. Und er sagt sogar, Mudas denken so. Muda heißt sowas wie Toren. Das ist halt ein altes deutsches Wort eigentlich, aber man könnte es übersetzen mit Dummkopf. Dummköpfe denken, dass ich einfach nur ein Mensch bin. Aber in Wirklichkeit bin ich, er sagt hier, Parang Bhavam, ich bin von transzendentaler Natur. Ja. Und das ist natürlich jetzt interessant, das zu verifizieren, weil es geht im menschlichen Leben im höchsten Sinne darum, die Wahrheit festzustellen, zu verstehen, was ist Gott oder was ist das Absolute. Vielleicht wollen wir uns von dem Wort Gott ein bisschen trennen, weil es sehr behaftet ist. Aber sprechen wir mal vom Absoluten. Was ist das Absolute? Was ist der Ursprung dieser Welt? Woher kommt diese Welt? Und was ist das Höchste, was man als Mensch erkennen kann? Und laut der Bhagavad Gita ist das Krishna. So, und wenn wir das nun hören, dann sollten wir uns die Frage stellen, für die, die es noch nicht gemacht haben, ja, stimmt das eigentlich? Weil wenn das stimmt, dann lässt man sich auf etwas ein, weil man dann akzeptiert, oh, Krishna ist Gott, dann muss ich mich automatisch auch hingeben, dann muss ich mich fügen, dann kann ich nicht einfach so weitermachen wie zuvor. Weil dann verstehe ich, Gott existiert und er ist eine Person und er sieht mich die ganze Zeit, er ist überall, er ist in meinem Herzen und ich habe eine gewisse Verantwortung ihm gegenüber. So, wie kann man das verifizieren, ob Krishna die höchste Person ist? Letztendlich nur durch eine Informationsquelle und das ist Veda selbst. Die vedischen Schriften selbst sind die einzige Informationsquelle, die uns erklären können, ob das stimmt. Und das ist natürlich da eine lange Angelegenheit, die vedischen Schriften zu studieren, sich eingehend damit auseinanderzusetzen, um zur Überzeugung zu kommen, dass Krishna die höchste, absolute Person ist. Und dann beginne ich mein spirituelles Leben. Und wenn ich mein spirituelles Leben beginne, dann werde ich Erfahrungen machen. Und das ist ja letztendlich, was wir wollen. Wir wollen Erfahrungen machen, weil wir die materiellen Erfahrungen leid sind. Oder weil wir verstehen, es muss doch mehr geben. Manche Menschen, die leben wirklich mit Scheuklappen. Und die meinen, gibt's alles nicht, kann nicht sein. Es gibt nur das, was ich sehe, was ich angreifen kann und alles andere kann nicht sein. Und Gott schon gar nicht. Aber das ist eine sehr limitierte Sichtweise der Dinge. Und jeder, der ein bisschen weiter denkt, wird verstehen, es gibt so viele Mysterien in dieser Welt und man kann die nicht einfach ausblenden und denken, es ist alles atheistisch und unmystisch, sondern man wird verstehen, es gibt so viel mehr und das interessiert. Das sollte interessieren. Und man sollte das Leben dafür verwenden, diese Geheimnisse zu lüften. Den Dingen auf die Schliche zu kommen. Und was ist das größte Geheimnis? Das größte Geheimnis, oder eins der größten Geheimnisse, sind wir selbst. Was ist das Ich? Die Frage kommt auf, wer bin ich? Was ist das Selbst? Und wir sind was ganz was anderes, als was wir denken, was wir sind. Wenn wir in den Spiegel gucken, oder in unseren Pass reingucken, unsere ID lesen, unseren Personalausweis, dann ist das gar nicht unsere wahre Identität, sondern nur die Identität basierend auf dem materiellen Körper. Aber wir sind nicht dieser materielle Körper, wir sind spirituelle Lebewesen. Und die Erfahrung unserer wahren Identität ist äußerst zufriedenstellend. Und der Weg, wie wir sehr schnell erkennen können, wer wir sind, ist durch das Chanten des Hare Krishna Mantras. Wenn wir Hare Krishna chanten, können wir sehr schnell unsere spirituelle Identität wahrnehmen. Aber dazu nachher. So, erstens, Krishna ist die höchste Person. Und dazu gibt es ein paar sehr interessante Stellen in diesem Buch. Das heißt Srimad Bhagavatam. Wer kennt das schon? Die meisten kennen das. Ja. Das ist sozusagen das Nachfolgebuch der Bhagavad Gita. Und da gibt es ein paar schöne Verse, die das Mysterium der Erkenntnis von Krishna veranschaulichen. Wo man sehen kann, dass es nicht nur für uns heutzutage vielleicht schwer ist, Krishna zu verstehen, sondern sogar vor vielen Jahrtausenden seinen Geweihten sehr schwer fiel, ihn zu verstehen. Da gibt es zuerst einen Vers im dritten Kapitel des ersten Kantos, Vers 37. Der ist sehr interessant. Okay, Übersetzung. Die Toren, schon wieder kommt das Wort Toren vor, die Toren mit geringem Wissen können die transzendentale Natur der Formen, Namen und Taten des Herrn nicht verstehen, der wie ein Schauspieler in einem Theaterstück spielt. Sie können solche Dinge weder durch mentale Spekulationen noch durch viele Worte zum Ausdruck bringen. So, ich merke gerade, die Aufmerksamkeit ist in diesem Raum total zerstreut. Wir haben hier ein Aufmerksamkeitsproblem. Und dann frage ich mich, wozu sitze ich eigentlich hier? Ihr müsst euch ein bisschen anstrengen. Ich strenge mich richtig an hier, um irgendwas zu sagen. Und es ist nicht leicht, gegen die Ablenkungen zu kämpfen. So müsst ihr mir ein bisschen helfen und zuhören. Weil sonst ist es sehr schwer für mich. Okay. So in diesem Vers wurde gesagt, dasselbe wie in dem anderen Vers, dass nur Toren mit geringem Wissen können Krishna nicht verstehen. Und es heißt hier, der wie ein Schauspieler ein Theaterstück aufführt. Ja, jeder von uns hat sicher schon mal Filme gesehen. Und in Filmen, da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeinen Film. Sag mal irgendeinen Film.
Avatar.
Nein, nicht Avatar. Irgendeinen anderen Film. Nein, nicht Godzilla. Sag einen anderen Film. Irgendjemand? Ah?
Matrix.
Nein. Okay, ich sag einen Film. Zum Beispiel Robin Hood. Okay?
Wow.
Und warum Robin Hood? Okay, da gibt es einen Schauspieler, der spielt den Robin Hood. Und wir gucken alle diesen Film an. Und was wollen wir? Wir wollen in eine Welt entführt werden. Und der Robin Hood, der muss das richtig gut spielen. Der muss richtig gut rüberkommen. Godzilla wollte ich jetzt nicht, weil wer hat den Godzilla gespielt? Das ist ein bisschen schwierig. So, und wenn der Schauspieler den Robin Hood nicht gut spielt, dann fällt das Ganze so auseinander und ist auch ein blöder Film. Das ist ja voll unrealistisch. So, der Robin Hood, der Schauspieler, hat eigentlich eine andere Identität. Das ist ja nicht Robin Hood. Das ist ja kein Dokumentarfilm. Das war ja nicht, wo man dem Robin Hood seine Kamera umgeschnallt hat und man hat ihm beobachtet, was er gemacht hat. Das ist ein Schauspieler, der imitiert Robin Hood. Aber alle glauben, oh, das ist der wirklich. Er verstellt seine Identität. Und das ist, was Krishna hier sagt oder was hier gesagt wird, das hat Krishna selbst gemacht, als er vor 5000 Jahren hier war. Er hat es nämlich so getan, als wäre einer von uns. Nicht immer, aber manchmal. Und deshalb sagen die Gottgeweihten, es ist sehr schwer, dich zu verstehen, weil du tust so, als wärst du ein ganz normaler Mensch, aber wir wissen, du bist es nicht. Und das ist sehr, sehr verwirrend. So, es gibt Stellen in den Schriften, wo beschrieben wird, wie Krishna eben so handelt wie ein normaler Mensch, aber gleichzeitig hat er oftmals gezeigt, dass er kein Mensch ist. Ja, zum Beispiel, als Krishna zu Arjuna die Bhagavad Gita sprach, dieses andere Buch, von dem ich gelesen habe, an einem gewissen Punkt fragt Arjuna, ja lieber Krishna, du sagst so viele wunderbare Dinge über dich, aber kannst du das mal ein bisschen beweisen? Kannst du das mal zeigen? Und Krishna sagt zu ihm, das kann ich dir leider nicht zeigen, weil du kannst das nicht sehen. Ich muss dir göttliche Augen geben. Und er gibt Arjuna eine göttliche Sicht, eine transzendentale Sicht. Und darauf hinauf sieht Arjuna in Krishna alles. Das ganze Universum, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Er sieht alle Orte in Krishna und alle Zeiten. Den ganzen Raum und Zeit sieht er in Krishna. Und das ist eine mystische Sicht, weil man kann normalerweise nicht sehen, was hinter einem ist. Aber er hatte diese mystische Sicht und konnte alles in Krishna sehen. Alle Orte und zu allen Zeiten des ganzen Universums. Das nennt sich die universale Form. Und er war sehr erschrocken, weil er kannte Krishna immer als seinen Freund und auf einmal sieht er in Krishna die absolute transzendentale Person. Ein anderes Mal als Krishna lebt er in Vrindavan und wir kennen diese Geschichte als Indra, der sagt man, der Wettergott, ne, der Gott der himmlischen Welten, dieses Unwetter über Vrindavan kommen ließ und Krishna war noch ein kleiner Junge. Und Krishna hob einen großen Berg hoch, auf dem kleinen Finger. Ja, hob den einfach hoch für 7 Tage auf seinem kleinen Finger. Und da hat er auch gezeigt, er ist kein normales Kind. So wie wenn, weißt du nochmal?
Chaitanya.
Du hast Chaitanya, Chaitanya Das. Wenn unser Chaitanya Das heute mal den ganzen Tempel hier hochhebt auf seinem kleinen Finger für 7 Tage, dann würden sich alle wundern, was ist das für ein Kind? Aber das hat Krishna gemacht, für 7 Tage lang, hob er den Govardhan-Hügel und alle Geweihten geschützt. Was hat Krishna noch gemacht? Einmal hat sich Krishna erweitert in 16.108 Krishnas und so auch gezeigt, dass er kein normaler Mensch ist. So, aber weil das sehr schwer zu verstehen ist, ist ein Mysterium und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir dieses Thema erforschen, um mehr und mehr zu verstehen, was ist der Ursprung dieser Welt, dass Krishna die absolute transzendentale Person ist und dass wir uns ihm in Liebe hingeben können. Und wie machen wir das? Indem wir Hare Krishna Mantra chanten. Indem wir dieses Mantra chanten. Mantra ist, was den Geist befreit und dadurch erkennen wir unsere wahre spirituelle Identität. Weil so wie wir hier sitzen, das sind auch Illusionen. Es hat alle eine Illusion. Euch gibt es gar nicht wirklich. Also den Körper natürlich. Ja. Das Selbst schon, das Selbst existiert. Aber der Körper ist nur eine Illusion, der ist nur zeitweilig. Momentan da, bald nicht mehr. Wir sind geboren vor ein paar Jahren und in ein paar Jahren werden wir sterben. Und der Körper wird vergehen. Asche zu Asche, Staub zu Staub und das war's. Aber wir, das eigentliche Selbst, wird weiter existieren. Und entsprechend unserer Handlungen, die wir dieses Leben getan haben, wird es weitergehen. Und deshalb ist es sehr verantwortungslos, wenn man seine Zeit verschwendet. Zeit ist sehr wertvoll und wir sollten sie richtig nutzen und nicht verschwenden in Form von Kinobesuchen und Hochschaubahnen, sagt man, wie sagt man, in Deutschland sagt man hier anders, wie heißen diese Dinger? Achterbahnen, genau, Achterbahnen, oder Computerspiele oder so ein Zeug, ja. Weil alles, was wir aufnehmen mit unserem Bewusstsein, das bleibt gespeichert. Ja, das Bewusstsein, unser Geist, das ist wie ein Aufnahmegerät. Und all das bleibt gespeichert und das bestimmt unser Wesen. Und im Moment des Todes, wenn wir unseren Körper verlassen, dann lassen wir unser Leben nochmal Revue passieren und sehen das aus der 3rd-Person-Perspektive. Und dann sehen wir ein bisschen objektiver, was wir da so getan haben. Aus der 1st-Person, wir tun diese und jene Dinge und sind uns gar nicht bewusst. Aber wenn wir mal aus der 3rd-Person-Perspektive uns sehen, dann denken wir anders über uns. Das sollte ich nicht machen oder hätte ich dadurch anders gehandelt. Und wir werden im Moment des Todes viele Dinge bereuen. Und wir denken, Mann, ich habe Zeit so verschwendet. Und dadurch habe ich materielle Anhaftung entwickelt. Und durch die materiellen Anhaftungen brauche ich noch einen materiellen Körper, in dem ich diese materiellen Anhaftungen ausleben kann. Und wir liegen auf unserem Sterbebett, gerade im Zwischenzustand zwischen Leben und Tod. Diese ganzen Dinge werden Revue passieren und wir verlassen unseren Körper und werden wieder in einen Mutterleib eingehen und für 9 Monate eingequetscht in einem, was sagt man, Gebärmutter. Ja? Und das ist kein Spaß. Denn man denkt so, oh, das ist so schön, die Mütter, oh ja, ihr seid so glücklich. Und oh, ja, ja, kommt bald. Aber der da drinnen, der denkt ganz anders. Oh, schrecklich, ist nicht toll. 9 Monate eingepfercht in dieser Situation. So beschreibt das Srimad Bhagavatam, dass die Seele in der Gebärmutter leidet. Ab dem, ich weiß nicht, 6. Monat oder so kommt es zu Bewusstsein, realisiert, wo bin ich da? Stell dir mal vor, du bist da in so einem Sack, ja, drinnen, ist dunkel, vielleicht warm, heiß, wer weiß, in so einer Soße liegst du da drinnen, dein Körper ist noch nicht mal richtig gebildet, du kannst nicht richtig sehen, du kannst nicht richtig hören. Und wenn die Mutter was isst, was nicht so gut verdaulich ist, dann kriegst du das mit, so eine Chili oder so, und du hast ganz feine Haut und das brennt auf deiner ganzen Haut und ist eingepfercht. Und dann noch 9 Monate kommt man da raus, rausgequetscht, oh, in diese kalte Welt. Und alles ist laut und alles ist grell, alles ist hell. Und dann muss man aufwachsen, nochmal neu lernen. Die Kinder, die schreien ja die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, aber mir kommt das so vor. So schreien die ganze Zeit. Ja, es ist kein Zuckerschlecken, ja, diese materielle Welt. Und dann wächst man auf und dann kann man schon langsam ein bisschen was machen. Macht mal alles falsch und wird man immer angeschrien. Nein, das nicht. Die Eltern sind natürlich liebevoll und nett, aber vielleicht mal nicht. Gibt es ja auch so Situationen. Leute, die schlechtes Karma haben, die haben Eltern, die kümmern sich nicht gut um die Kinder. ist Wahnsinn, was heutzutage passiert. Kinder werden teilweise entsorgt. Ups, brauche ich nicht. Entsorgt. Ja, gehen wir immer wieder. Da, wie ein Schließfach macht man auf, liegt das Kind drinnen und tot. Ne? Oder Abtreibung. Nächster Punkt. Abtreibung. Jeder abtreiben, kein Problem. Ups, Schatz, ich muss dir was sagen. Ja, was denn? Ah, ich bin schwanger. Und der Mann sagt, was? Nicht, oh, super, toll, schön. Nein, wie konnte das passieren? Ja, ich weiß auch nicht, ist halt so passiert. Nein, schrecklich, was sollen wir tun? Ach, naja, ich würde es schon gern behalten, aber nein, das können wir nicht machen, okay. Geh abtreiben. Aber nein, doch, doch, mach das, okay. Und dann wird abgetrieben. Ständig, passiert die ganze Zeit. Ist nicht mal illegal. Es ist Mord. Das Kind da drin, das kriegt das ja mit. Das ist ja nicht so, dass das einfach, ach ja, ist okay, werde ich halt abgetrieben oder so. Das bekommt das mit, das kennt man, das versucht sogar zu flüchten vor dieser Apparatur und so. Ne? Ja, und angenommen, wir überleben es, okay, wir haben es überlebt, unser Abtreibungsversuch ist fehlgeschlagen, wir haben es überlebt, wir kommen raus, wir kommen in diese Welt, wir wachsen auf, ja, wir wachsen auf und gehen zur Schule und lernen und so viele Probleme, so viel Leid, oder? Schule, wer geht gern zur Schule? Wer hat es genossen, in die Schule zu gehen, Kindergarten zu gehen? Ah, okay. Seid Ausnahmen. Wir müssen hier ein bisschen Horrorszenario malen. Ihr könnt ja nicht so dagegen arbeiten hier. Gegen unsere Horrorvision der materiellen Welt. Nee, aber was Krishna in der Bhagavad Gita sagt, er sagt, alle Orte vom Höchsten bis zum Niedersten sind Orte des Leids, weil sich immer wieder Geburt und Tod wiederholen. Und wir müssen verstehen, das materielle Leben ist kein Zuckerschlecken. Es ist manchmal schön und es läuft gut, aber es kann auch sehr düster werden. Speziell, wenn man Probleme hat, älter wird, leidet, stirbt und dann das Ganze nochmal. Und dann das Ganze nochmal. Und das Ganze nochmal. Und das Ganze nochmal. Bis man endlich lernt. Und was soll man lernen? Dass es was anderes gibt. Dass es eine andere Welt gibt. Eine spirituelle Welt, wo es keine Leiden und keine Probleme und keine Endlichkeit, keine Vergänglichkeit gibt. Weil, wie schon gesagt, der Körper ist vergänglich. Aber die Seele, die wir sind, ist ewig. Deshalb können wir immer diese Körper wechseln. Ja? Und es gibt auch eine Welt, aus der diese Seelen kommen, die auch ewig ist. Wo wir eigentlich herkommen, wo wir hingehen, zurückgehen sollen. Und wenn man das Leben, wie gesagt, nur dafür verwendet, materielle Dinge zu erleben und einfach nur diese, wie sagt man, diesen Vergnügungspark der materiellen Welt zu genießen, wird man immer wieder geboren. Kann man machen, kein Problem. Aber jemand, der weise ist, versteht, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Und aus diesem Grund gibt es diese vedischen Schriften, um uns dieses Wissen zu vermitteln. Und dass wir jeden Moment ideal nutzen. Dass wir jeden Moment ideal nutzen für Selbsterkenntnis. Ja, das ist der Punkt, dass man das Leben für Selbsterkenntnis verwendet. Und die wichtigen Fragen stellt. Weil es offensichtlich, dass es mehr gibt. Es ist ganz klar, wenn man diese Welt studiert, die Heiligen Schriften studiert und meditiert und so, wenn man sehr schnell verstehen, ja, da gibt es mehr, das kann nicht, das ist nicht alles. Das ist offensichtlich. Und dann stellt man sein Leben in den Sinn, diese Dinge, dieses große Mysterium zu erforschen, das zu erkennen und sich selbst zu erkennen. Und erkennen heißt zu sehen, wahrzunehmen, nicht nur zu glauben, sondern direkt zu erleben, wer man ist, dass man ein spirituelles Lebewesen ist. Und das ist der Prozess des Chantens des Hare Krishna Mantras. Ja, weil das Mantra, das reinigt das Bewusstsein. Bewusstsein ist wie Wasser. Und das Wasser, wenn das den Boden berührt, dann wird es gefärbt und getrübt. Ist unklar. Aber wenn das Wasser gereinigt ist, ist ganz klar. So unser Bewusstsein ist momentan gefärbt und getrübt von der materiellen Identifikation. Und Mantra, diese Klangschwingung, reinigt unser Bewusstsein. Und wenn das Bewusstsein rein ist, nimmt es die reine spirituelle Realität wahr. Dann ist es keine Frage mehr, ich glaube an was Höheres, ich glaube an was Spirituelles. Wir nehmen das wahr, wir sind uns dessen bewusst. Darum befinden wir uns hier auch in einem Tempel der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Wir propagieren hier keinen Glauben. Das ist nicht eine neue Religion oder so. Sondern wir propagieren das ursprüngliche Bewusstsein der Seele. Momentan unser Bewusstsein ist materiell. Dass wir denken, wir sind ein materieller Körper, wir gehören zu einer gewissen Nationalität, zu einem gewissen Geschlecht, zu einer gewissen Altersgruppe oder einer gewissen sozialen Schicht. Ja. Die momentane Identifikation basiert einfach nur auf dem grobstofflichen, auf diesem materiellen Körper. Aber wir sind nicht dieser Körper, das ist nur eine Maschine, ein Yantra. Und auf dieser Maschine steuern wir durch diese Welt. Srila Prabhupada gibt immer das Beispiel vom Auto und vom Autofahrer. Wenn man mit dem Auto fährt, angenommen, was fahrst du für ein Auto? Was fährst du für ein Auto? Gar kein Auto. Okay. Was für ein Auto? Okay, wenn du mit deinem Toyota Yaris durch die Stadt fährst, durch München fährst und im Stau stehst, okay, du stehst nicht im Stau, du fährst, dann weißt du immer, dass ein Unterschied besteht zwischen dir und dem Yaris. Oder denkst du manchmal, du bist der Yaris? Außer jemand fährt dir rein. Dann sprichst du aus, du bist mir reingefahren. Ich bin nicht dir reingefahren, ich bin im Auto reingefahren. Und dann sieht man mit Identifikation weiter. Wir identifizieren uns mit unserem Besitz. Die Wehen sagen, aham, mameti, ich und mein. Jedenfalls, das ist ein Unterschied zwischen mir und dem Auto. Und in selber Weise besteht ein Unterschied zwischen mir und meinem Körper. Das ist genau dasselbe Punkt. Das bin ich und das ist mein Körper. Das bin nicht ich. Mein Körper, die gehört mir. Ich stecke da drin, ich gucke hier mit den Augen raus, sehe mir diese Welt an, aber es ist nicht, dass ich der Körper bin. Aber aufgrund der materiellen Identifikation des sogenannten Ahankara, des falschen Egos, verschmilzt die Identifikation zwischen dem Selbst und dem Besitzer. Und deshalb glauben wir, wir sind der Körper. Ja, wir sind überzeugt, wir sind dieser Körper. Und das bedeutet Selbsterkenntnis, zu erkennen, mal, was man nicht ist, dass wir nicht dieser Körper sind, sondern das spirituelle Lebewesen. Und dass wir diesen Körper bald verlassen werden. Das geht schneller, als man denkt. Oder? Zeit vergeht schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller. Die Jahre, die fliegen so dahin. Und deshalb soll man diese Zeit gut nutzen. Und wie soll man die nutzen? Indem man ständig daran arbeitet, sein Bewusstsein zu reinigen. Durch das Chanten des Hare Krishna Mantras, durch das Lesen der Schriften, durch Gemeinschaft. All diese Tätigkeiten sind auf der spirituellen Ebene. Die sind nicht materiell. Das heißt, die kreieren auch kein Karma. Karma heißt Schicksal. Wir kreieren gerade kein Karma, kein Schicksal. Gerade in diesem Moment machen wir genau das Gegenteil. Wir lösen uns von Karma. Nicht nur, dass diese Aktivität, die wir gerade tun, primär für euch hören, für mich sprechen. Mach mal die Tür zu.
Tür zu.
Oder komm rein. Kannst du auch reinkommen. Genau. Okay, der Punkt nochmal. Nicht nur, wir machen ja gerade was, ja? Hören. Ihr hört, ich spreche. So, das ist eine Aktivität. Das ist eine feine Aktivität, dennoch eine Aktivität. Jede Aktivität ist eine Aktion und jede Aktion führt zu einer Reaktion. Ganz normal, Kausalität, Karma. Normalerweise müsste diese Aktion natürlich auch eine Reaktion produzieren, aber weil diese Aktion, die wir gerade tun, spirituell ist, produziert sie kein Karma. Das ist eine Karma, eine aktionsfreie, oder wie sagt man, eine reaktionsfreie Tätigkeit. Und diese Aktion ist spirituell und ist so mächtig, sie zerstört sogar die Aktionen und Reaktionen der Vergangenheit. Das heißt, das Karma, das wir noch bekommen müssten aus unseren vorangegangenen Handlungen, wird aufgelöst. Spirituelle Handlung ist so mächtig, sie produziert keine Reaktion für die Zukunft und sie löst, zerstört sogar Karma der Vergangenheit, beziehungsweise Reaktionen, die uns noch ausständig wären. Und somit befreit man sich von materieller Identifikation. Schritt für Schritt. Und was kommt? Das ursprüngliche Bewusstsein kommt wieder zum Vorschein. Und man erinnert sich mehr und mehr an die Wahrheit. Man erinnert sich mehr und mehr der Wirklichkeit. Sagen wir mal, ist das Wort das bessere? Wirklichkeit. Der substanziellen Wirklichkeit hinter dieser materiellen Erscheinungswelt. Ja? Das ist wie im Kino. Da wird ein Licht, heutzutage weiß ich nicht mehr, ob das noch so gemacht wird, wird Licht geworfen, wird an die Wand projiziert und davor hat man diesen Filmband und dann sieht man eben dieses Bild. Ähnlich ist diese Welt eine Projektion der ursprünglichen Realität, die dahinter stehen ist. Und wir sehen praktisch nur den Film und wir sehen eigentlich nicht den Ursprung, das wahre Licht. Aber durch die spirituelle Lebensweise erkennt man mehr und mehr, das ist eigentlich nur eine Widerspiegelung der ursprünglichen Realität. Und unser physischer Körper ist nur eine Repräsentation unseres wahren Selbst. Das ist gar nicht unser Selbst. Und das realisiert man auch. Man erinnert sich der Wirklichkeit, von der diese Welt nur ein Abklatsch ist. Nur ein Spiegelbild. Das heißt Erleuchtung. Und alle Religionen, alle Philosophien, alle sprechen von diesem selben Punkt. Da gibt es eine substanzielle Realität. Und die soll man erkennen. Und nicht hier reingehen in diese materielle Welt, in diese Illusion und sich mehr damit verstricken und noch mehr in Illusion begeben. Noch mehr vergessen, was die Wahrheit, die Wirklichkeit ist. So und das ist, was die spirituellen Tätigkeiten machen. Sie machen es bewusst. Wir sind gerade dabei, aufzuwachen. Momentan schlafen wir noch. Wir sind im materiellen Schlaf. Wenn wir schlafen, haben wir alles vergessen. wenn wir heute Abend schlafen gehen, wir werden für ein paar Stunden, jeder hat ja seine Anzahl an Stunden, manche mehr, manche weniger, werden wir ein paar Stunden vollkommen vergessen, wer wir jetzt in dieser physischen Welt sind. Und die Welt vergessen und unsere Situation vergessen. Wir sind in einer Traumwelt. Für ein paar Stunden ist alles weg. Und dann wacht man auch und erinnert sich wieder, ah, stimmt, da bin ich und da. In ähnlicher Weise schlafen wir jetzt gerade. Und wir haben unsere wahre Identität und die wahre Welt vollkommen vergessen. Vollkommen ausgelöscht. Und das Hare Krishna Mantra ist wie ein Weckruf. Und wir wachen langsam wieder auf und kommen zum Bewusstsein. Und werden uns wieder bewusst, was wirklich ist. Plato spricht auch davon, vom Höhlengleichnis. Ähnliche Parabel. Alle Philosophien, alle Religionen sprechen von der wirklichen Welt und das ist einfach nur eine temporäre Welt. Und die Wirklichkeit ist ewig, die ist substanziell, die besteht wirklich. Diese Welt besteht nicht wirklich, die ist zeitweilig. Wenn wir jetzt einen Zeitraffer hätten und hier vorspulen ein paar Jahrtausende, alles weg, jeder von euch ist weg, dieses Haus ist weg, München ist weg, die ganze Landschaft ist alles weg. Wie wenn es nie gegeben hätte. Ja, löst sich alles auf. Aber die wahre Welt ist beständig, die existiert immer. Und wir sind Teil dieser wahren Welt und sollten das Leben dafür verwenden, dort zurückzugehen. Okay. So, das ist sozusagen die Grundlage dieser Philosophie. Und das funktioniert, wenn man Hare Krishna chantet und sich damit beschäftigt, macht man eine höhere Erfahrung und kann das selbst erleben. Okay, soweit so gut. Bisschen vom Thema abgekommen, aber ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen anschaulicher für unsere Situation. Irgendwelche Fragen? Alles klar?
Total.
Alle stimmen zu? You agree? Ja, dann müsst ihr jetzt euch Krishna hingeben. Wenn es keine Widersprüche gibt, wenn alles klar ist, dann sagen wir, okay, na dann geht's los. Dann müsst ihr jetzt Krishna hingeben. Ja? Schweigen heißt Zustimmung. Das soll die Schlussfolgerung sein. Sollen sagen, okay, da will ich jetzt dorthin gehen. Dann will ich in diese spirituelle Welt gehen. Das will ich mir doch mal selber angucken, was der da vorne sagt. Dem glaube ich nicht, ich will das selber sehen.
Ja, bitte. Ich weiß es. Aber was sagen andere dazu, wenn man wirklich Gesicht zu Gesicht diese Erfahrung macht, also wirklich das sieht? Es gibt bestimmt auch die Bodhis, die dann sagen, nee, das glaube ich jetzt nicht, dass jemand anders zum Beispiel diese Erfahrung macht. Aber ist es möglich?
Dass man Krishna sieht, vor Angesicht? Natürlich ist das möglich.
Schon, ja.
Natürlich ist das möglich. Prabhupada sagt das so oft, das ist möglich. Es hängt nur von unserer Hingabe, unserem Bewusstseinszustand ab. Natürlich müssen wir sehr rein sein, um so eine Erfahrung zu machen, sehr qualifiziert sein. Aber bis wir auf dieser Ebene sind und es sozusagen direkt erleben und wahrnehmen, ist nicht so, dass wir davor keine Erfahrungen machen, die beweisen, dass das alles stimmt. Das ist wie mit dem Sonnenaufgang. Bevor wir die Sonne am Himmel sehen und die Sonne sehen, gibt es die Morgendämmerung. Und wir sehen schon die Symptome des Erscheinens der Sonne. Und es wird hell und es wird warm und wir können Dinge sehen. So würde ich sagen, ist das im Leben der Gottgeweihten die Situation, dass wir vielleicht Krishna noch nicht direkt sehen, aber die Anzeichen seines Erscheinens mehr und mehr wahrnehmen, speziell in zwei Formen. Das eine im Verschwinden von Leid und Problemen. Und im anderen das sich Einstellen von Glück verheißenden Umständen. Das heißt, wir haben weniger und weniger Probleme in jeder Form, körperlich, physisch, psychisch, auch, sozial. Und auf der anderen Seite, glücksverheißende Umstände stellen sich ein. Sehr viel Zufriedenheit, Ekstase, ein höherer Geschmack. Man kann so glücklich werden im Krishna-Bewusstsein, im spirituellen Leben, dass die ganzen Freuden der materiellen Welt null und nichtig erscheinen. Für einen fortgeschrittenen Gottgeweihten, der fährt so viel Freude im Inneren, dem kannst du anbieten, was du willst in dieser materiellen Welt. Das interessiert mich nicht. Noch so viel Geld und Autos und Frauen und weiß nicht, Drogen oder was die Welt zu bieten hat. Das ist alles wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das stellt die Seele nicht zufrieden. Und deshalb, die Gottgeweihten leben sehr entsagt. Normalerweise, die Dinge, die wir nicht tun, sind die Dinge, die die Materialisten vergöttern. Wir sagen, nee, interessiert uns nicht, wir versprechen sogar, das mache ich nie wieder in meinem Leben. Das ist Unsinn. Und das ist, was die Materialisten vergöttern. Wie kann man kein Bier trinken? wir sind in Bayern. Das ist ja Grundnahrungsmittel. Das ist ja notwendig wie Luft zum Atmen. Bier und Schweinshaxe. Da kannst du nicht sagen, das magst du nicht, das geht nicht. Bist du normal? Und wir sagen, nee. Was, du gehst nicht mit zu Bayern München? Wie geht denn das? Was, du hast das Finale nicht gesehen? Und noch andere Dinge. Das interessiert nicht mehr. Warum nicht? Weil es ist langweilig. Langweilig, aber ist nicht langweilig in sich selbst. In sich selbst sind diese Dinge spannend. In sich selbst hat die materielle Welt viele wunderbare Dinge zu bieten. Aber wenn man die höhere Erfahrung macht, dann wird es langweilig. Weil die Seele, die wir sind, ist dafür da, um zu genießen. Wir wollen, wir müssen irgendwas genießen, Spaß haben, eine Erfahrung machen, ja. Nur, wenn man die Erfahrungen der spirituellen Welt mehr und mehr erlebt, sind die ganzen Erfahrungen der materiellen Welt langweilig. Aber wenn man die nicht hat, dann muss man sich materiell beschäftigen. Darum kann ich ja verstehen, warum die Leute wie wahnsinnig diesen ganzen Dingen nachlaufen. Weil es die natürliche Neigung der Seele zu genießen. Und deshalb ist die Pflicht der Gottgeweihten, dieses Wissen weiterzugeben, dass man sehen kann, was macht wirklich glücklich. Weil die materielle Kehrseite, Glück und Leid, das wechselt sich dann ständig ab. Das sind die Dualitäten. Und genieße ich, werde ich auch leiden müssen. Und werde ich leiden, werde ich auch wieder genießen müssen. Das geht immer hin und her. Und man ist einfach wie so ein Ping-Pong-Ball der materiellen Natur. Und die schießt einen einfach mal über dieses Spielbrett hin und her, hin und her. Die materielle Natur, die hat Spaß, aber auf unsere Kosten. Aber wenn man die höhere Erfahrung macht, dann lösen sich die Probleme. Okay? Ich will ein bisschen ausschweifendere Antwort.
Ich bin Zeuge.
Du bist Zeuge? Ja. Das ist was? Ja. Sehr auch interessant. Normalerweise müsste ich persönlich, ich bin ja auch ein Mönch, ja, diese Farbe zeigt, ich bin Mönch und ich lebe als ein Mönch. Eigentlich müsste ich hier sitzen und hier so, wie sagt man, so eine Hasspredigt, sagt man, Hasspredigt, eine Hasspredigt hier ablassen auf die ganze materielle Welt und auf die bösen Frauen. Ich bin ja Mönch, ja, damit habe ich ja gar nichts zu tun, ja, weil ich das alles ja verdamme und nicht mehr tue. Aber wieso können Gottgeweihte, die diesen Dingen entsagen, so leicht über die sprechen? Weil es nicht eine Unterdrückung ist oder was auch, was Böses. Die Welt wird nicht verdammt. Die schönen Dinge der Welt werden nicht verdammt. Die sind schön, aber wie gesagt, es gibt eben was Besseres. Und wenn man in dieser spirituellen Freude verankert ist, kann man wirklich losgelöst sein. Ja? Manchmal erlebt man so religiöse Leute, die sehr energisch predigen und das resultiert aber mehr aus Ablehnung und Verdammung dessen, wo sie eigentlich angehaftet sind. Weil Anhaftung und Loslösung, das ist dieselbe Medaille, nur die andere Seite. Ob ich etwas hasse oder liebe, das ist eigentlich nur die andere die Kehrseite der Medaille. Ja, wirkliche Loslösung ist was anderes. Okay, sonst noch irgendwelche Fragen? Gut, dann war es das soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Grantara Chiman Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai, Gaur Premanande. Okay, wie geht es jetzt weiter? Es wird in Kürze eine kleine Zeremonie.